Der Roland Kunz ist einer der bekanntesten Palliativmediziner der Schweiz. Seine Frau ist an ALS erkrankt. Das ist eine Krankheit, die unheilbar ist und zum Tod führt. Wie leben die zwei mit dieser schlimmen Diagnose? Und wie ist es als Palliativarzt mit all dem Wissen und deren Erfahrung, wenn einem so ein Schicksal im nächsten Umfeld selber trifft? All das frage ich den Roland Kunz und seine Frau Angie. Ich bin zu Besuch bei ihnen zu Hause, in ihrem Haus zu Dagelswangen im Kanton Zürich. Ich bin Rebecca Häfeli und das ist der Podcast von Palia Viva. Ich weiss noch, wo du mir das gesagt hast. Zuerst hast du gesagt, ich habe eine ganz schlimme Krankheit. Man kann nichts dagegen machen. Man kann es, glaube ich, auch kaum verzögern. Wie sich die Krankheit entwickelt, ist das richtig? Ist das immer noch der Stand?
Ja, das ist absolut der Stand. Man ist nicht sicher, ob die Medikamente nützen, die man hat, ob die verdünnt verlangsamt. Das ist nicht erwiesen. Aber man nimmt sie jetzt halt.
Und du nimmst die Medikamente?
Ich nehme die Medikamente, zumindest jetzt noch. Aber wenn es mir dann schlechter geht, dann finde ich, dann brauche ich es nicht mehr.
Was sagst du, Roland? Das ist der aktuelle Stand von der Wissenschaft quasi?
Ja, die Medikamente, die gibt es schon seit über 20 Jahren. Das zeigt, dass eigentlich nichts Neues gekommen ist, oder? Dass immer noch die gleichen eingesetzt werden. Und die Möglichkeit, die man damit hat, ist so fraglich, etwa 3 Monate Verlängerung vom Krankheitsverlauf. Also es ist ein kleiner Effekt. Und darum, glaube ich, macht es am meisten Sinn, wenn man es am Anfang von der Krankheit nimmt. Wenn man dann ein bisschen den Verlauf verzögern kann, dann hat man etwas davon. Aber wie sie sagt, wenn es dann weiter vorgeschritten ist, dann muss man sagen, ja, dann was will man denn damit erreichen? Oder?
Vielleicht, ich will noch zum den Hintergrund ausleuchten und sagen, wir kennen uns schon lange. Ich habe ein Buch über den Roland Kunz geschrieben und über Kinder, Palliativmedizinerin Eva Bergstresser. Das ist eigentlich der Grund, wieso dass wir uns kennen. Und aus dem aus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Das heisst, auch, dass ich jetzt eben schon länger weiss, dass die Diagnose da ist. Und ihr geht ganz offen mit dieser Krankheit um. Ich hätte nicht gefragt für den Podcast, wenn nicht kürzlich in einem Artikel in der NZZ du, Roland, gesagt hättest, dass deine Frau ALS hat. Und auf das aber habe ich euch dann die Anfrage gestellt. Ihr habt sofort Ja gesagt. Warum?
Also für mich ist klar, dass ich offen damit umgehe und ich habe viele Freundinnen, die gefunden haben, das sei so super, weil auf eine Art ist es ja auch eine interessante Krankheit. Man kann schauen, wie der Verlauf ist. Klar ist es tragisch, aber und sie haben mir selber gesagt, es ist ganz, ganz wertvoll, dass ich so umgehe damit.
Roland, du hast auch nicht müssen überlegen, gross.
Nein, weil ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch so, dass man eigentlich ja in der Gesellschaft wenig weiss über die Krankheit. Und wir haben es jetzt selber gemerkt, und obwohl ich vom Fach bin, merkt man, ja, es gibt wenig Informationen darüber, es gibt wenig Leute, die Bescheid wissen darüber. Man merkt, dass wenn man einen Physiotherapeut oder eine Ergotherapeutin sucht, die über ALS Bescheid weiss, dass man fast niemand findet. Und darum denke ich, ist es wichtig, wenn man Möglichkeiten nutzt, um über die Krankheit zu reden und ja, die auf der einen Seite die Erfahrung, die wir machen, mit anderen zu teilen und auf der anderen Seite vielleicht damit auch zu motivieren, dass sich Leute, gerade auch Berufsleute, vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Krankheit auseinandersetzen.
ALS heisst, ich habe es hier aufgeschrieben, Amyotrophe Lateralsklerose und greift ganz kurz zusammengefasst das Nervensystem an und Nervenzellen. Die Steuerung der Muskeln wird gestört und das führt dann zu Lähmung und Bewegungseinschränkungen. Das tönt jetzt in der Theorie so, aber was heisst das ganz konkret, Angie? Wie geht es dir heute?
Also ich habe mittlerweile gelähmte Füße. Ich habe kaum mehr das Gleichgewicht. Ich muss mich überall heben. Laufen kann ich eigentlich nur noch ein paar Schritte. Sonst bin ich im Rollstuhl. Und ich merke es in den Händen, dass die linke Hand kann ich schon gar nicht mehr brauchen, weil die krallt sich und hat einfach gar keine Kraft mehr. Und rechts fängt es auch an.
In was für eine Kadenz schreitet das fort? Also ist das quasi so, dass du wachst am Morgen auf und denkst, geht jetzt etwas wieder nicht mehr, oder sind das längere Abstände?
Es ist so, ja, manchmal habe ich das Gefühl, habe ich ein bisschen Zeit, wo nichts passiert. Und ich merke es dann, wenn ich etwas machen will, dass ich ja, etwas nicht mehr aufnehmen kann. Und dann bin ich erstaunt und denke, aha, das geht jetzt auch nicht mehr. Ja.
Ja, oder halt etwas aufmachen.
Oder etwas aufmachen, genau, so, das geht auch nicht mehr. Manchmal habe ich Kraft, wenn ich ganz gut ausgehoben bin, aber sehr häufig geht es nicht mehr.
Also es kann sein, dass jeden Tag etwas merkst, wo nicht geht?
Ja, gerade jeden Tag nicht, aber schon häufig, ja. Ja.
Schmerzen, ist das ein Thema?
Ich habe manchmal ein bisschen Schmerzen, weil ich einfach, weil die Gelenke nicht mehr richtig funktionieren von der Muskulatur her. Also beim Handgelenk habe ich jetzt ein kleines Problem und dann muss ich einfach eine Stütze anlegen, dass das sich wieder beruhigt.
Wie ist das, wenn man sich gewöhnen muss an das? Oder kann man sich überhaupt gewöhnen? Auch müssen Hilfsmittel nehmen, sich helfen zu lassen?
Also am Anfang hatte ich dann manchmal schon ein bisschen Mühe, aber ich habe zum Glück die Fähigkeit, mich gerade daran zu gewöhnen und denke, ja, so ist es jetzt halt. Und ich habe einen guten Mann, der mir bei allem hilft, den ich rufen kann. Und das ist wahnsinnig viel wert.
Wie ist es für dich, Roland, das zu sehen? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du bist vom Fach, aber das nützt dir wahrscheinlich nicht viel als Ehemann.
Nein, also in dem Sinne nützt es mir etwas, dass ich von Anfang an gewusst habe, was auf uns zukommt. Und dass wir damit rechnen müssen, dass immer wieder etwas nicht mehr geht. Und in dem Sinne merke ich natürlich schon auch, eben ich hilf ihr beim Laufen oder wenn es nämlich mal ein Stegentritt aufgeht, dass sie das noch schafft. Und dann merke ich, ja, muss schon alle zwei Wochen fällt es mir auf, dass wieder etwas schlechter geht, als es vorher gegangen ist.
Und du hast jetzt gesagt, dass nützt dir, indem du gewusst hast, was auf euch zukommt. Aber das könnte man auch anders sehen. Da könnte man sagen, wäre vielleicht gut, wenn man es nicht so genau weiss.
Ja, es gibt sicher beide Seiten. Also, wenn man es nicht so genau weiss, dann hat man vielleicht mehr Hoffnung, dass etwas wieder einmal ein bisschen so bleibt oder vielleicht etwas sogar besser wird. Wenn man Bescheid weiss darüber, dann zwingt es einem ein Stück weit einfach auch realistisch zu sein und halt ja, mit dem weiteren Fortschritt zu rechnen und das einfach abhäkeln. Jetzt ist wieder irgendetwas, wo nicht mehr geht.
Wie häufig bist du in deinem Berufsleben als Palliativmediziner Patientinnen und Patienten mit dieser Krankheit begegnet?
Wir haben eigentlich regelmässig auf der Palliativstation Patienten mit ALS betreut, meistens schon in sehr vorgeschrittenen Situationen, oder wenn es zu Hause wirklich an Grenzen gekommen sind und es darum zu einer Hospitalisation gekommen ist. Und ich habe aber auch gesehen, wie unterschiedlich dass die Betroffenen umgegangen sind mit der Krankheit. Da gibt es riesige Unterschiede. Oder? Also die einen, die halt dann ja, sich an alles klammern und alles probieren und im Internet suchen, was es noch alles gibt. Und andere, die es auch eher realistisch einfach annehmen, so wie es ist. Und halt probieren, von Tag zu Tag das Beste daraus zu machen.
Ist das eine Typfrage? Also Angie, du hast vorhin gesagt, du hast die Fähigkeit, dich anzupassen eigentlich und auch ein Stück weit abzufinden mit dem.
Ich glaube, das ist schon, da haben nicht alle die Fähigkeit. Und ich muss sagen, ja, Krankheit heisst ja eigentlich auch Leben im Jetzt. Und das ist ganz ein wichtiger Satz. Und ich geniesse halt einfach die schönen Sachen, ich kann mich noch freuen und das hilft mir ganz sicher.
Roland, du hast Jahrgang 55, also das heisst, du bist das Jahr 71 und du, Angie?
Ich habe 58.
58, jetzt muss ich rechnen.
68.
68. Du bist Pflegefachfrau und ich habe mich spicken selber im Buch. Ihr habt euch kennengelernt, nicht im Spital, wie man es vielleicht könnte denken, sondern bei einem Sprachaufenthalt in Cambridge, in England. Ihr habt 3 Kinder, selbstverständlich erwachsen, und 7 Enkel. Ich will nochmal zurück auf den Moment der Diagnose. Wann war das?
Eigentlich hat mir der Roland im März 25 gesagt, er habe das Gefühl, ich habe ALS. Und da ist mir der 20er runtergefallen. Weil bis dahin habe ich eigentlich überhaupt nie daran gedacht. Und die Diagnose schlussendlich, das geht ja meistens lang, bis man den Termin hat, habe ich am 20. Mai bekommen. Und bin eigentlich nicht überrascht gewesen.
Wieso hast du das zu der Angie gesagt, Herr Roland?
Also mir ist es so, dass ich eigentlich ja schon viel früher daran gedacht habe, weil die Situation ist ja die, dass in der Angie ihrer Familie eben ALS schon vorgekommen ist. Und ihre Mutter ist an ALS gestorben. Da habe ich gedacht, das ist einfach ein Einzelfall. Und wo dann ihre Brüder erkrankt ist und daran gestorben ist, hat man gewusst, das ist eine familiäre Form. Also eigentlich jedes Geschwister, die hat auch das Risiko, dass es könnte ALS überkommen. Von daher haben wir gewusst, es besteht eine Chance von 50%, dass sie es auch überkommt. Und darum habe ich natürlich dann gleich, wo erste Symptome auftaucht sind, habe ich eigentlich daran gedacht, das könnte der Anfang von ALS sein. Und das ist eigentlich schon etwa ein Jahr vor der offiziellen Diagnosestellung gewesen. Sie hat immer wieder Krämpfe gehabt, im ganzen Körper wechselnd. Und das ist bekannterweise eines der frühen Symptome von der ALS. Ich habe es da schon gedacht, aber ich habe gedacht, solange sie nicht fragen, könnte das irgendwie so etwas sein, und ich werde das auch nicht unter die Nase reiben, weil machen können wir eh nichts und ändern daran. Und dann, wo im Laufe des Jahres, also vom 24, dann eben die Fußschwäche vor allem mal auftreten ist, ja, du hast gedacht, das könnte irgendwie der Rücken oder irgendetwas sein. Oder?
Ich habe vor allem gedacht, ich müsse die Muskulatur stärken, habe mir Baufußschuhe gekauft. Und er denkt, dann musst die Muskulatur richtig bewegen, oder? Und er hat natürlich gar nichts genützt, das ist klar.
Und du hast trotz dieser Vorgeschichte, dass eben die Mutter, die erkrankt ist, der Bruder, der erkrankt ist, hast du nicht daran gedacht oder hast du es verdrängt?
Ich weiss es nicht mehr recht. Also, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verdrängt, aber ich fand, man macht kein Theater drum. Und ich habe eigentlich ja, bis im März völlig normal gelebt. Wir sind ja auch im September, also jetzt gerade vor 2 Jahren, sind wir noch über 3 Pässe gefahren mit dem Velo. Beim 3. Pass hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, obwohl ich bessere Kondition hatte. Und das war für ihn auch wieder so ein Zeichen gewesen. Aber ich habe einfach gedacht, noch 3 Pässe. Ja, beim 3. dürfen wir ein bisschen müde sein und ein bisschen einbrechen. Ist zwar nicht meine Art gewesen, aber ja.
Ich glaube, es hat halt schon damit zu tun, dass du grundsätzlich ein Mensch bist, der immer positiv gedacht hat. Und darum, glaube ich, hast du nicht an die Kranken gedacht, sondern immer gedacht, ja, da einerseits so ein bisschen, du gewöhnst dich daran, dass halt der Fuß nicht mehr so tut, und auf der anderen Seite, vielleicht wird es ja irgendwann wieder besser.
Wie war es denn für dich, Roland, das Wissen oder die Ahnung so lange für dich zu behalten? Ich stelle mir das schwierig vor.
Nein, ich bin dadurch relativ pragmatisch. Also ich habe das einfach so zur Kenntnis genommen. Bin froh gewesen, wenn es eine Zeit lang ruhig war und nicht etwas Neues dazugekommen ist. Und habe auch gefunden, ja, wir müssen einfach noch das machen, was wir gerne machen, was uns wichtig ist, weil jetzt geht es noch, oder? Also, dass wir in die Ferien gegangen sind, dass wir noch eben dieses unternommen haben. Und ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Diagnose, hast jetzt du gesagt, das ist relativ lang gegangen, bis die da war. Wie wird die gestellt oder wie ist die gestellt worden?
Nicht lang gegangen, bis sie da war. Ich bin ins ALS-Zentrum und nach einer Stunde hatte ich schon die Diagnose gehabt. Ich habe voraus einmal für eine MRI gehen, bei einem Neurologe. Und dann haben sie mich auf St. Gallen überwiesen und dort ist es sehr schnell gegangen. Also sie tun Nervengeschwindigkeit messen mit so Elektroden und da gibt es immer Stromschläge und dann wird gemessen, wie schnell geht das, bis das vorne in den Muskeln ist. Und scheinbar ist das schon absolut klar gewesen.
Lang ist es gegangen, einfach bei den Terminen. Also bis man einen Termin beim Neurologen hat, warten wir relativ lang. Und dann, bis man den Termin im ALS-Zentrum hat, ist es auch noch mal recht lang gegangen. Darum ist eigentlich die Phase von der Diagnose lang gegangen, oder?
Was hat sich mit der Diagnose geändert? Hat sich etwas geändert?
Ich war froh gewesen, dass ich gewusst habe, was ich habe. Es ist mehr, weil ich schon gemerkt habe, also die Hand hat immer mehr, weniger funktioniert. Und durch das habe ich schon gemerkt, irgendetwas ist, glaube ich, nicht gut. Ich habe dann auch gedacht, ich hätte vielleicht MS oder irgend so etwas. Aber es ist mir eigentlich besser gegangen. Und dann kann man sich darauf einstellen. Und ich habe immer gesagt, wo mein Bruder gestorben ist und er uns allen, also bevor er gestorben ist, hat er gesagt, lasst euch testen, dann wisst ihr, dass es bei uns genetisch ist. Und ich habe immer gesagt, ich lasse mich nicht testen, ich lebe und geniesse das Leben und wenn ich es überkomme, dann komme ich es halt über und dann ist es früh genug.
Ist bei dir etwas passiert, wo die Diagnose dann da war? Hat das etwas geändert?
Ja, in dem Sinn, dass wir dann nicht nur über etwas Wahrscheinliches oder Mögliches geredet haben, sondern dann haben wir einfach gewusst, was es ist. Und dann haben wir irgendwie können über das auch ja, konkret reden, schauen, was heisst das jetzt, was müssen wir planen, weil wir jetzt auch bezüglich der Prognosen eigentlich mehr gewusst haben. Oder? Wenn man weiss, es ist die Krankheit, dann weiss man, es geht weiter. Wir müssen uns überlegen, was machen wir? Wir haben dann ja, gleich angefangen zu planen, wegen einem Treppenlift, weil das Steigenlaufen schwer geworden ist. Oder? Und einen Rollstuhl besorgt, einen Rollator. Also man hat sich dann einfach angefangen zu organisieren.
Das klingt alles so wie am Schnürli. Aber ich nehme an, es gibt gleich auch die Momente, wo es einem runterzieht.
Es gibt es manchmal, nicht häufig. Aber es gibt es manchmal. Und dann finde ich, es nützt nichts. Ich bin viel besser zu Weg, wenn ich fröhlich bin und wenn ich das auf die Seite stecke. Und ja, und so geht es mir. Und das ist eine gute Taktik. Sich einfach gar nicht runterziehen lassen.
Ja, am häufigsten hast du so ein bisschen tief gehen, wenn du wieder einen Sturz gehst.
Ja.
Weil das ist immer so einschneidend und so, man ist so ausgeliefert und hilflos, oder? Wenn es einem da einfach plötzlich auf den Boden runterrührt, das hat mich schon einen Moment zugesetzt.
Ja, das ist schon. Jetzt habe ich zweimal ein Rippe gebrochen, habe zwei Schrammen im Gesicht, weil ich einfach saublöd umgekehrt bin. Ja, und das ist dann schon, dann, also mich schiessen einfach auch, auf Deutsch gesagt.
Aber trotzdem so, dass absehbar endlich leben kann?
Das macht man eigentlich nicht. Ich bin ein gläubiger Mensch und habe nicht das Gefühl, dass dann nachher einfach alles fertig ist. Ich wollte natürlich bei meiner Familie bleiben, weil ich weiss, das ist so schön und wir haben es. Aber ich wollte jetzt nicht das Leben, weiss nicht, wie lange rauszögern. Und Wir reden auch sehr offen über den Tod, das ist ganz klar. Ich weiß auch, wo ich dann einmal liegen oder vergraben werde. Aber ja.
Wie ist das für dich, Roland? Ich meine, das ist absehbar. Ja, ich weiß nicht, wie Prognosen sind, aber es ist ja schon. Ich meine, du bist. Du hast noch eine Zeit über Pension ausgeschafft, du bist jetzt pensioniert, jetzt hat er noch mehr Zeit füreinander. Ja, das ist trotzdem ein riesen Schock oder Einschnitt.
Das ist auf jeden Fall. Und was wir eigentlich probieren zu machen, ist halt einfach jetzt nicht irgendwie, ja, das nächste Jahr machen wir das und das übernächste Jahr machen wir das, sondern heute machen wir das und morgen machen wir das. Also wir planen so einen kleinen Schritt, was möglich ist. Und die Zeit, die uns bleibt, einfach Tag für Tag probieren, so gut wie möglich zu nutzen und ja, gute Zeit miteinander zu erleben. Und das, was ja trotz der letztlich definitiven Prognose, dass es zum Tod führt, das, was natürlich offen ist, ist, wie genau ist der Verlauf bis dahin, weil jede ALS verläuft ein bisschen anders, oder? Bei den einen sind es vor allem halt die Extremitäten, die betroffen sind, bei anderen ist es früher, dass Reden und Schlucken betroffen ist. Und bei dir haben wir jetzt den Eindruck, dass es ein bisschen beides ist. Es hat angefangen mit den Beinen und mit den Armen und jetzt doch mit dem Reden ein bisschen mehr Mühe, mit dem Schlucken, häufiger verschlucken. Und ja, von daher ist es noch schlecht absehbar, was sind jetzt die nächsten Probleme, die auf uns zukommen, oder? Aber sich mit allen Eventualitäten und möglichen Verläufen auseinandersetzen, hilft einem eigentlich nicht. Und darum probieren wir eigentlich eher kurzfristig zu denken und zu planen.
Mhm, aber wie ist es, dass du als Arzt auch machtlos bist?
Ich probiere natürlich eigentlich jetzt in dieser Rolle vor allem Ehemann sein und nicht Arzt. Wobei das ist ein bisschen schwierig, oder? In dem Sinn, dass man nämlich kaum Ärzte findet, die wirklich etwas verstehen von ALS, oder? Und dann ist man dann doch immer wieder gefordert, um eben eigene Ideen einbringen oder irgendwie Sachen veranlassen. Aber insgesamt möchte ich schon möglichst einfach dein Partner sein und dich als Partner unterstützen und nicht jetzt bei allem Möglichen immer medizinisch überlegen, was heisst jetzt das und was mache ich jetzt und so, sondern wirklich, da bin ich der Normalbürger und der Normalpartner.
Wieso findet man wenig Ärztinnen und Ärzte, die sich auskennen?
Also ich glaube, auf der einen Seite, weil es halt nach wie vor doch relativ seltene Krankheit ist, also wenn man einen Hausarzt sucht und der fragt, ob er schon mal einen ALS-Patient betreut hat, dann sagen die meisten nein. Also es ist so, dass offenbar viele Hausärzte ihre ganze Karriere nie einen ALS-Patient gesehen. Die anderen haben vielleicht einen gesehen, aber das bringt ihnen noch nicht die grosse Erfahrung. Und darum gibt es einerseits die ALS-Zentren, also das in St. Gallen ist sehr bekannt. Unispital Zürich gibt es auch eins, anderen Orten in der Schweiz auch. Aber das sind dann einfach, das sind Neurologen, die sich mit den Nervenerkrankungen auseinandersetzen, die sich mit der Diagnostik auseinandersetzen. Aber was wir jetzt merken, wenn wir so alle 3 oder 4 Monate dort hingehen, ja, die Krankheit ist ja nicht nur einfach ein Problem der Nerven, sondern es betrifft den ganzen Mensch, die ganze Person, es betrifft das Umfeld und dort ist auch eher wenig Erfahrung und wenig Unterstützung da, die man überkommt.
Und was sind in dieser Beziehung die grössten Herausforderungen? Also wo braucht es Unterstützung oder bräuchtet ihr Unterstützung?
Also meistens froh wären wir eigentlich gewesen, zum Beispiel über gute Adressen, weil man nicht selber muss irgendwie Therapeuten suchen, von einem zum anderen und jeder sagt am Schluss, ja nein, tut mir leid, ich verstehe eigentlich von dem nichts, sondern dass man irgendwie Listen überkommt in ihrer Gegend, gibt es die und die Therapeuten, die man ihnen könnte empfehlen, das würde einem schon einiges erleichtern, oder? Dass man Ansprechpersonen hat, die dann wirklich eine Ahnung haben und aus einem Erfahrungsschatz auf den könnt zurückgreifen. Das, was eigentlich noch am meisten hilft, ist der Verein ALS Schweiz, Weil dort haben sie natürlich viel Wissen und Erfahrung und dort kann man anrufen. Und die machen auch so Gesprächsrunden für ALS-Patienten, aber auch für Angehörige. Und das ist wahrscheinlich fast die beste Informationsquelle.
Und also habt ihr das Bedürfnis, euch auszutauschen mit gleich Betroffenen?
Also wir sind vor ein paar Wochen mal so einem Treffen gewesen und es hat schon noch geholfen. Vor allem haben sie einem gesagt, es gäbe so, man könne einen Stimmabdruck machen, dass man später kann mit der eigenen Stimme, also wenn man nicht mehr kann reden kann, dass der Computer mit der eigenen Stimme redet. Und das hat uns bis dahin niemand gesagt. Und da haben wir dann auch eine Adresse, den Link bekommen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und die anderen zu sehen, ist halt jeder wirklich anders. Und ich werde wieder mal gehen, das ist für mich klar.
Man sieht aber auch, oder kommt noch deutlicher vor Augen, über was wohin, dass es kann führen kann, also auch so ein Stimmabdruck, das klingt jetzt für mich ein bisschen gespenstisch, macht das nicht auch Angst?
Es ist einfach Tatsache. Mein Bruder hat ein ALS von oben ab, er hat als allererstes nicht mehr reden können. Meine Mutter hat es von unten auf gehabt, aber sie hat so lange durchgehalten, also bis sie gestorben ist, dass sie auch nicht mehr reden können. Und heute gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch mit den Augen, dass man reden kann und eben mit dem Computer. Und das hat es da einfach noch nicht gegeben. Und ich weiss, dass es so weit kommt.
Der Roland hat vorhin gesagt, er ist in dieser Situation vor allem Ehemann, nicht Arzt. Wie hat sich eure Beziehung verändert? Also auch bezüglich Hilfe, die du brauchst im Alltag?
Bis jetzt hat sich es eigentlich überhaupt nicht verändert, weil er ist so ein ruhiger und agiert eigentlich wirklich nicht als Arzt, sondern als Hilfsperson. Aber ich wollte vorher noch sagen, wegen der Pension, das hat mir fast am meisten Mühe gemacht, dass er jetzt nicht das Leben noch geniessen kann.
Ja, und ich habe aufgehört zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, jetzt braucht es mich einfach viel mehr zuhause. Also das, daneben noch zu arbeiten, würde fast nicht mehr drin liegen. Und darum habe ich eigentlich alle Engagements, die ich noch hatte, habe ich abgesagt und dann gestoppt. Und bin eigentlich jetzt auch froh, weil ich glaube, so nebeneinander auf der einen Seite immer die Sorge um dich und wie es zuhause geht und auf der anderen Seite sich auf fachliche, berufliche Sachen zu konzentrieren, das wäre ein Spagat, der wahrscheinlich dann gleich mal nicht mehr gegangen wäre. Und so habe ich, glaube ich, im rechten Moment, dass ich jetzt Ende letztes Jahr ganz aufgehört und vermisse eigentlich das Arbeiten nicht, weil ich jetzt wirklich mehr Zeit habe, mit dir noch gute Zeit zu leben.
Du hast auch gesagt, du hast es auch mir schon mal gesagt und in dem Artikel hast du es wieder gesagt, ihr habt euch im Moment von der Diagnose gefragt, quasi, was wollt ihr jetzt noch machen? Und sagt zum Schluss, ihr habt eigentlich alles gemacht, immer, was ihr wollt. Also ihr habt eigentlich das, was vielleicht andere Palliativcare-Mediziner predigen, das habt ihr gelebt, schon lange. Kann man das so sagen?
Ja, wir sind uns irgendwie gar nicht so bewusst gewesen, erst jetzt eben, wo man sich so fragt, ja, was wollen wir eigentlich noch, merken wir, ja. Wir haben eigentlich das immer gemacht, was uns gelustet hat, was uns wichtig war. Ich meine, ich habe immer sehr viel geschafft und trotzdem haben wir uns immer wieder so Zeitfenster eingeplant, halt für tolle Reisen oder für irgendeine Aktivitäten, die uns im Moment gerade wichtig sind. Und wo wir jetzt gerne in der Erinnerung daran zurückdenken, aber wo wir jetzt nicht irgendwie etwas haben, das haben wir unbedingt noch wollen und das haben wir nicht mehr geschafft. Interessant ist ja eigentlich wirklich auch gewesen, dass man das Letzte, was dir noch wichtig war, und das war noch vor der Diagnose, oder? Ich habe immer gewusst, dass sie Wir haben viele Skitouren gemacht miteinander, aber auf dem Palü sind wir nie gewesen. Und sie hat unbedingt mal auf der Piz Palü wollen. Und wir haben dann vor 2 Jahren, ja, ist das gewesen, oder? Am Tag vor ihrem Geburtstag haben wir das können buchen mit einem Bergführer, sind wir auf der Palü. Das haben wir noch geschafft. Es war ein wunderschöner Tag gewesen. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das gewesen, was dir noch am meisten ja, so jetzt vorderst auf der Wunschliste war. Und wo wir das gegangen haben, hat es eigentlich nichts mehr gegeben.
Nein, ich weiss noch, ich bin aufgestanden am Morgen auf der Diavolezza und habe rausgeschaut und gedacht, das ist ein geschenkster Tag. Und als wir diese Tour gemacht haben, habe ich für mich gedacht, einfach auch von unserem Alter, war vielleicht die letzte Skitour gewesen. Und so war es jetzt halt gewesen. Die Diagnose habe ich, ja, warte jetzt, nein, es ist 3 Jahre her, dass wir auf dem Ballon waren.
Ja.
Ja.
Ja, das letzte Jahr wäre es nicht mehr gegangen.
Nein, das letzte Jahr
wäre
es nicht mehr gegangen.
Das heisst auch, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass ab und zu auch Wut auf die Krankheit aufkommt, aber das tönt jetzt gar nicht danach. Es tönt recht nach einem zufriedenen Dasein.
Also ich habe mich noch gar nie gefragt, wieso habe ich jetzt die Krankheit bekommen. Ich bin eigentlich selber erstaunt, aber es ist einfach so, da, wenn ich an meine Geschwister, die hier gesagt haben, lasst euch nicht testen, sonst habt ihr die ganze Zeit Angst bei allem, was ihr macht, wenn ihr stüchelt, wenn ihr euch verschluckt, dann habt ihr Angst, lebt, bis ihr Diagnose habt und denkt nicht daran, und genau so ist es. Und jetzt kann ich es einfach eigentlich sehr gut annehmen. Es gibt natürlich schon Momente, wenn ich wieder umgehe und denke, so ein Blödsinn. Oder wenn ich auf dem Gartensitzplatz sitze und denke, jetzt will ich doch schauen, wie es den Blumen geht. Oder ich sehe jetzt und merke, ich kann nicht mehr aufstehen. Dann ist es schon lästig. Also sehr lästig, ja.
Eben die Krankheit, die betrifft nicht, eigentlich nicht nur dich, sondern auch die erweiterte, also auch die Familie. Was hat das in der Familie ausgelöst?
Es hat ziemlich ausgelöst, wobei sie haben es schon relativ früh, sie haben mir, wo sie mich gesehen haben, den Herd humpeln, weil der Fuß schon so Fußüberschwächung hatte, haben die Kinder schon gegeben. Schon gesagt, hast du ALS? Und ich dachte, nein, wahrscheinlich nicht, aber ja, so ist es. Und das hat mir natürlich schon ein bisschen eher bewusst gemacht. Und sie haben schon, die Tochter, die älteste Tochter, hat lange studiert, ob sie sich testen lassen soll, hat sich jetzt aber auch dagegen entschieden. Und sie nehmen es einfach jetzt an. Und hoffen, dass sie es nicht überkommen.
Ja, und ich glaube, ja, wahrscheinlich löst es bei ihnen das Gleiche aus, dass sie denken, vorzu das machen, was einem wichtig ist, oder? Wenn man nicht weiss, ja, wie lange das man noch Zeit hat für die Sachen.
Und irgendwie kommt einem gleich, oder? Ja, denkt man irgendwie, du bist Palliativmediziner und ausgerechnet euch trifft.
Ja, wobei, mir ist es immer bewusst gewesen, dass ja, wenn wir älter werden, die Wahrscheinlichkeit immer grösser wird, dass irgendjemand von uns mal eine ernsthafte Erkrankung hat. Und für mich hat das eigentlich vor allem ausgelöst, halt immer auch eine Dankbarkeit, dass wir es bis jetzt so gut hatten, oder? Wir haben Unfälle und Sachen gehabt, aber von denen haben wir uns alles wieder erholt. Aber so die Dankbarkeit, das habe ich während dem Arbeiten schon immer gemerkt, oder? Wenn ich so viele Patienten mit schweren Krankheiten in der letzten Lebensphase betreut habe, wenn ich aus dem Spital raus bin, so das Gefühl von dieser Dankbarkeit, dass andere vielleicht schon jünger so eine Krankheit haben, wir haben bis jetzt nichts so und wir dürfen es geniessen. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich eine gewisse Gelassenheit habe gegenüber so einer Diagnose und nicht das Gefühl habe, ja, jetzt muss man kämpfen und weiss ich was alles Verrücktes machen, sondern sagen, die Diagnose ist jetzt da, aber in unseren Händen liegt noch möglichst etwas Gutes daraus zu machen und darum die Zeit auch so gut wie möglich noch miteinander zu verbringen.
Und würdest du jetzt sagen, was ihr da erlebt, das ist Palliativcare?
Ich finde schon, weil viele Leute meinen, ja, Palliativcare ist dann einfach, wenn es wirklich aufs Sterben zugeht, gute Schmerzmedikamente geben und so weiter. Aber ich glaube, Palliativcare heisst ja auch, mit der Endlichkeit umgehen. Und mit der Endlichkeit umgehen heisst auch, die Endlichkeit akzeptieren. Und die Endlichkeit ist nicht irgendwie terminiert, sondern bei jedem wieder anders. Und das anzunehmen, glaube ich, ist schon ein Teil von der Haltung von Palliative Care.
Wie ist das für dich, Angie?
Ja, eigentlich genau gleich. Weil ich bin einfach dankbar für alles, was wir hatten. Und ich denke, ja, eben wenn man nichts machen kann, muss man es einfach annehmen. Und seine Haltung, das merke ich auch, wenn ich irgendeinen Anfall habe. Er steht nebenzu und bleibt einfach bei mir und sagt nicht viel.
Also Anfall, du meinst jetzt so wieder, wo du fast versteckt bist?
Ja.
Könnt ihr das kurz erzählen?
Ich war in der Dusche und habe mich verschluckt. Und dann habe ich plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und das ist wirklich relativ lang gegangen. Ich habe probiert zu husten, aber ich kann nicht mehr recht husten. Und das ist relativ lang gegangen. Also ich hatte das Gefühl, das ist wahrscheinlich gegen die 2 Minuten gegangen. Und ich habe wirklich im Moment gedacht, ich will jetzt aber noch nicht gehen. Aber ja, es ist dann wieder gekommen. Und er war nebenzu und hat mich von der Rücken und vorne drauf geklopft. Hat natürlich nichts genützt, weil das war ein Kehlkopfkrampf. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt. Da hatte ich wirklich Angst gehabt.
Und du, Roland? Ich meine, das klingt jetzt grauenhaft, so dabei zu sein und eigentlich ja, nichts können zu machen.
Ja, das war schon so gewesen. Also es war wirklich dramatisch gewesen und ja, aber da ist dann vielleicht wirklich so ein bisschen das aus der eigenen palliativen Erfahrung gekommen. Einfach da bleiben, oder? Und da sein und so gut es geht, so ein bisschen Sicherheit und Ruhe vermitteln, oder? Und aushalten.
Gibt es etwas, das ihr anderen Betroffenen würdet raten? Oder ist das ein bisschen vermessen?
Ich finde es immer schwierig, Ratschläge zu geben, oder? Weil halt jede Situation ist anders und jede Konstellation ist anders. Aber ja, ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man offen miteinander darüber reden kann, oder? Dass man von Anfang an eine offene Gesprächskultur hat und all das, was einem auch durch den Kopf geht, was einem bewegt, dass man das anspricht und dass man das miteinander darüber schwätzt. Weil ich glaube, das hilft schon, als wenn man dann immer so irgendwie überlegt, soll ich nichts sagen? Und am Schluss ja, geht das wie einen Abstand, oder? Weil so viel Ungesagtes da ist. Und das, denke ich, klingt bis jetzt gut. Und das würde ich wirklich allen empfehlen.
Auch die Ehrlichkeit, die du hast, also wenn ich dann auch etwas sage, ja, weisst, dann in Zukunft, dann sagt er, weisst, musst vielleicht nicht damit rechnen. Ich glaube, das erlebst du nicht mehr. Das scheint vielleicht für andere ganz brutal, aber für mich ist es einfach Tatsache. Und was für mich, aber eben, das kann nicht jeder so handhaben, dass man sich nicht abziehen lässt, sondern dass man probiert, wirklich an kleinen Sachen Freude haben. Und wie dann geht es einem einfach besser, wenn man sich nicht abziehen lässt.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft? So wie ich euch kenne, habt ihr noch Pläne?
wir machen noch, was wir können. Also wir sind jetzt gerade in Südfrankreich in der Ferien und sind mit dem VW-Bus zwischen ihnen campen. Und schön wäre, wenn wir wirklich noch mal könnten ein Reisli machen mit dem VW-Bus. Ich komme zwar nicht mehr im VW-Bus rein, er muss mir helfen, aber irgendwie schaffen wir das schon.
Ja, und ein anderes Kapitel ist natürlich, dass wir aus dem Haus raus müssen, weil das einfach zu wenig behindertengerecht ist und vom Aufwand her auch mit der ganzen Umgebung so nicht mehr zu stemmen ist. Und darum zügeln wir jetzt dann in eine Wohnung. Und zuerst haben wir gedacht, ja, wie wird das, oder? Das Haus, wo wir jetzt so lange drin gewohnt haben, müssen hinter uns lassen. Aber irgendwie ist es uns auch da gelungen, dass wir uns eigentlich freuen auf die Wohnung und sagen, ja, Wohnung einrichten, sich dort einleben, ist auch wieder eine schöne Herausforderung und dass wir eigentlich mit einer gewissen Neugier jetzt auf das Kapitel zugehen. Klar gibt es noch jetzt die ganze Raum vom Haus, ist schon noch ein Krampf, vor allem weil das bleibt jetzt natürlich an mir hängen. Ich kann ihnen einfach die Sachen vor die Nase heben und sagen, mulden oder mitnehmen. Aber ja, es ist auch ein gutes Training vom Abschied nehmen, oder? Das Räumen vom Haus. Also man nimmt so viele Sachen noch mal in die Hände, die dann mit Erinnerungen verbunden ist, wo man sagt, ah, weisst du noch, und das haben wir doch da und da und das haben wir dort einen Tee gekauft und so. Und dass man dann bewusst sagt, ja, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr und dann geht es entweder ins Brockhaus oder in die Mulde.
Und ihr seid schon sehr lange zusammen, oder? Also ihr habt auch früher Kinder gehabt. Also Roland, du warst 25 gewesen, glaube ich, bei der ersten Tochter. Und du in dem Fall, jetzt muss ich wieder rechnen.
Gut 22.
Ja, recht jung, oder? Und ich nehme jetzt mal an, dass die Gesprächskultur, die ihr jetzt habt, dass ihr das schon immer so gemacht habt?
Ja, ich denke schon, dass wir eigentlich immer einen sehr offenen und realistischen Umgang hatten, oder? Eben nicht irgendwie Sachen nicht ausgesprochen haben, weil wir denken, das könnte einem anderen zu nahe gehen oder so, sondern dass wir über alles geschwätzt haben. Und in dem Sinne ist es einfach ein Weiterführen von unserer Beziehungskultur.
Aber das ist jetzt nämlich ja umso mehr wert.
Ja, eindeutig.
Und es wäre sicher schwierig, wenn man das jetzt neu müsste, quasi sich erarbeiten, oder? Dann würde es, ja, Sachen, die über 45 Jahre gewachsen sind, plötzlich irgendwie über den Haufen rühren. Und das wäre wahrscheinlich schwierig, aber so ist es wirklich einfach ein Kontinuum. Es geht weiter, so wie wir es schon vorher hatten.
Der Vorteil ist, dass wir so früh Kinder hatten, dass wir eben auch so früh wieder mehr oder weniger frei gewesen sind und haben unsere grossen Reisen können machen, immer mit dem Velo, Südamerika, Himalaya und all das. Und das hat uns geholfen, dass wir eben all das schon gemacht haben. Und wir haben natürlich Kinder, gell, wir haben Kinder überall hin mitgenommen. Und haben uns nie eingegangen gefühlt.
Ja, das haben wir etwa dir gesagt. Wenn wir zurückschauen, das war wahrscheinlich ein Vorteil gewesen, dass wir so jung Kinder hatten, weil man studiert dann gar noch nicht so viel, oder? Also wir haben ganz vieles einfach so automatisch gemacht, die eingepackt und sind irgendwo hingegangen mitnehmen. Und das hat eigentlich gut funktioniert, wo man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, viel mehr überlegt und organisiert und studiert und macht, oder? Also wir haben das immer so ein bisschen auch improvisiert, oder? Und das ist gut gegangen. Und ich denke schon, dass das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, eben, dass wir halt früh durch das auch wieder haben können, die Sachen machen, die uns gelustet haben, die uns wichtig sind, oder? Wo andere dann vielleicht erst in die Pensionierungszeit verschieben, weil vorher sind noch Kinder da, wo man muss schauen muss, und dann plötzlich fehlt dann die Zeit. Und das ist uns vergönnt gewesen, dass wir eigentlich die Zeit vorher schon hatten.
Gibt es etwas, Angie, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Also nehmen wir mal weg, Krankheit wäre nicht da, wo du dir wünschen würdest. Einen grossen Wunsch noch?
Ein ganz grosser Wunsch ist, dass unsere Kinder glücklich sind. Das ist mir der grösste Wunsch. Und dass halt einfach auch nicht in einer Angst leben, dass das ALS überkommt, dass ihnen das gelingt.
Mhm. Dass gewisse Unbeschwertheit auch sich können bewahren
können. Ja, und mein Wunsch ist eigentlich, dass eben wirklich weiss, wie unterschiedlich die ALS kann verlaufen. Oder? Es gibt gnädigere Verläufe und es gibt mühsamere Verläufe. Und ich hoffe, dass du einen gnädigeren Verlauf hast. Oder?
Aber bist du auf jeden Fall in guten Händen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur schon, weil ich einfach meinen Mann wahnsinnig gern habe.
Das ist eben gegenseitig.